Wann ist man eigentlich alt?
Wenn man freiwillig ins Bett geht abends.
Spannende Antworten. Also, falsche Frage. Ich habe gerade gedacht, als ich das so gehört habe mit dem Kindergewirr, da fühle ich mich ja schon ein bisschen alt. Aber ich glaube, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut, wird man diese Frage unterschiedlich beantworten. Und ich glaube, als ich so ganz klein war, dann habe ich gedacht, boah, wenn ich mal 30 bin, dann bin ich ja schon alt. Und jetzt bin ich schon 33 und jetzt sage ich, ja. Also ganz jung bin ich nicht mehr gefühlt, aber so alt bin ich Gott sei Dank auch noch nicht. Wir können ja mal fragen, wer von euch würde sagen, er ist jung? Sehr schön, sehr durchwachsen. Wer würde sagen, ich bin alt? Gibt es da auch welche? Okay. Und wer sich jetzt noch nicht gemeldet hat, der ist vielleicht wirklich richtig alt. Wer weiß. Ich habe mal in einer anderen Predigt, was hängen geblieben ist, was sehr Schmunzelhaftes zum Thema Alter gehört. Und da hat ein Prediger erzählt, bei einem Tennisturnier für Senioren traf ein 93-Jähriger auf einen 96-Jährigen. Und der 93-Jährige erwischt einen langen Ball so gerade noch und haut ihn mit Wucht zurück, sodass der 96-Jährige den Ball nicht mehr erreichte. Daraufhin knallte der 96-Jährige seinen Schläger wütend auf den Platz und rief, 93 müsste man noch mal sein. Also Alter, alles eine Frage der Perspektive. Und es ist nicht nur eine Frage der Perspektive von Haarfärbemittelchen, Anti-Aging-Cremes. Ich glaube, es ist eine Frage, wie fühlen wir uns auch? Und ich glaube, es gibt ältere Menschen, die vom Lebensalter her älter sind, aber die noch erstaunlich frisch und beweglich wirken. Und es gibt jüngere Menschen, die wirken etwas älter, als sie vielleicht sind. Und dann kann man natürlich fragen, woran liegt das? Liegt das an fehlender Perspektive, fehlende Leidenschaft, Antriebslosigkeit? Ich weiß es nicht. Als ich heute Morgen nochmal mich an meine Predigt gesetzt habe, habe ich kurz zwischendrin mal so abschweifend eine meiner Lieblingswebsites aufgerufen. Ich sage jetzt nicht welche, um Nachrichten zu lesen, die jetzt nicht nur so ganz stringent sind, sondern vielleicht auch Richtung Klatsch hin und wieder gehen. Und erstaunlicherweise wurde mir heute Morgen ein Artikel angeboten über ein Unternehmen, das fast einzigartig in Europa ist, in Berlin ansässig ist und was anbietet, dass es dich nach dem Tod konserviert für spätere Zeiten, um dich später vielleicht nochmal wieder zum Leben zu erwecken. Und das fand ich ganz spannend. Also monatlich kostet das 50 Euro, dass man da halt monatlich, aber auch nach seinem Tod da weiter einzahlt. Wenn man dann verstirbt, dann zahlt man 200.000 Euro, natürlich irgendwie vorher geklärt, und lässt sich dann konservieren und der Körper wird eingefroren und irgendwo in der Schweiz aufbewahrt bis, ich weiß es nicht. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten auch, es gibt auf jeden Fall bei diesem Thema, wie alt bin ich, was passiert im Alter oder auch danach, ganz viele Ansätze, wie man auch damit umgeht. Auch wenn man vielleicht wirklich älter wird, so wie ich, 33, so langsam wird man alt. Und nein, okay. Ein Mann in der Bibel, der war auch nicht mehr ganz jung, als er die Bühne betritt. Der war 75 Jahre alt und hieß Abraham. Und wir lesen von ihm eigentlich gar nichts Besonderes. Also er hatte nicht eine besondere Rolle irgendwie gestellt, war eher eigentlich Nebendarsteller, nichts Aufregendes ist über sein Leben bekannt. Und er lebte auch in einer Zeit, die ja, vielleicht eher auch ein bisschen depressiv gestimmt war und es nicht immer alles nur gut lief für Menschen. Und an einem besonderen Punkt war Abraham auf jeden Fall alt, weil er hatte auch keine Kinder. Er war zwar aus gutem Haus, aber da er keine Kinder hatte, war er vielleicht selber gar nicht mehr so darauf getrimmt, zu überlegen, noch irgendwas im Leben zu erwarten. Und das war in der damaligen Zeit etwas viel, viel Krasseres, keine Kinder zu haben, weil es bedeutete, dass du auch im Alter keine Versorgung hattest, Und es bedeutete, dass dann deine Familiengeschichte zu Ende war. Aber bei Abraham war noch nicht mit 75 Jahren alles zu Ende. Und vor allem passierte etwas ganz Besonderes, denn Gott sprach in das Leben von Abraham hinein. Ein 75-jähriger Mann wurde angesprochen und Gott erweckte ein ganz neues Leben in ihm. Es war was ganz Besonderes, als Gott in sein Leben trat. Ein alter Mann, gefühlt 75, dafür nicht kann man schon sagen, man ist schon ein bisschen älter, er macht sich auf und wird wieder richtig vital und jung. Und das ist eigentlich eine richtig coole und ermutmachende Geschichte. Das bedeutet auch, dass die Lebensjahre, die wir vielleicht auf dem Buckel haben, nicht das Entscheidende sind für uns, um lebendig zu sein, um uns jung zu fühlen. Abraham, von dem lesen wir ganz am Anfang in der Bibel. Und in den ersten 11 Kapiteln in der Bibel lesen wir davon, wie Gott es alles richtig gut gemacht hat, diese Welt. Und er überschüttete die Menschen mit Segen. Dann ging es bergab. Adam und Eva misstrauten Gott. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Die Bosheit der Menschen schreit zum Himmel. Und was einzieht in die Welt, klingt nicht nach Segen, es klingt eher nach einem verfluchten Acker. Und der Hintergrund also, wo jetzt Abraham so ein bisschen auf die Weltbühne kommt, ist eigentlich gerade nicht so positiv, aber Gott hält die Dinge eben noch immer über dem Abgrund. Adam und Eva bekommen Felle, Kain muss nicht sterben, Noah und seine Familie überleben die Flut. Und es gibt trotzdem immer noch Gnade in einer zerbrochenen Welt. Ein Bibelausleger beschreibt es so: Das Projekt Schöpfung geht irgendwie weiter, aber es hinkt nur noch. Es ist schwer belastet. Also auch für Abraham und Sarah lief es einfach erstmal nicht so gut. Dieses schmerzhafte Detail, sie bekommen keine Kinder. Auch das ist heute noch ein großes Thema, das kann ich aus eigener Geschichte sagen. Heute ist es auch noch so, dass bei circa jedem sechsten Paar ein unerfüllter Kinderwunsch ein riesengroßes Thema ist. Und wie gesagt, damals bedeutete das noch viel schlimmer, keine Zukunft zu haben. Und dann kommt aber dieser große Unterschied in Abrahams Leben, als Gott zu ihm spricht. Und heute Morgen möchte ich mit euch einmal kurz anschauen, was Gott zu Abraham spricht und eure Aufmerksamkeit auf zwei Aufträge lenken, die Gott hier diesem älteren Mann gibt, der dadurch wieder richtig lebendig und jung wird. Ich möchte lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12. Der Herr sagte zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich, der bisher kinderlos war, zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Also der eine Auftrag, der erste Auftrag, den Gott hier Abraham gibt, heißt: Geh, mach dich auf den Weg. Und der andere Auftrag für Abraham heißt: Sei ein Segen. Vielen von euch ist sicherlich der sogenannte Missionsbefehl bekannt. Der Missionsbefehl, den Jesus gibt, kurz bevor er wieder in den Himmel aufgeht zu seinem Vater, in alle Welt zu gehen und Zeugen zu sein für diesen großen Gott. Und dieser Missionsbefehl, den setzen wir immer an, Matthäus 28, das weiß jeder Christ so ungefähr. Aber eigentlich beginnt dieser Auftrag, dieser Befehl, dieser Missionsbefehl schon hier ganz am Anfang der Bibel bei Abraham. Geh, Das hören wir hier zum allerersten Mal in der Bibel und Gott fordert heraus. Geh, verlass dich nur auf mich, auf deinen Gott. Verlasse deine Sicherheit, alles, was dir bisher lieb war. Verlasse dich auf mich. Nicht auf dein Land, deine große Familie, dein Haus, deine Komfortzone. Und Abraham fragt, kann ich vielleicht ein Navi haben, wo es irgendwie hingeht? Und Gott sagt, nein, das wäre nur so halb so lustig, nicht so cool und nicht so spannend, wenn du jetzt schon alles voraus wüsstest. Gott spricht eher zu uns und sagt, ich zeige dir den Weg und führe dich Schritt für Schritt. Mehr als den nächsten Schritt musst du gar nicht sehen. Aber, sagt Gott zu Abraham, ich habe Großes mit dir vor. Abraham, du wirst eine Schlüsselfigur in dieser Weltgeschichte. Was ich mit dir, Abraham, tue, das hat Auswirkung auf alle Menschen in der ganzen Welt. Das, was ich mit dir tue, Abraham, davon wird noch in Tausenden von Jahren die Rede sein. Ich fange mit dir an, diese zerbrochene Welt zu heilen. Aber dazu musst du dich auf den Weg machen. Du musst gehen. Das ist der erste Auftrag. Und der zweite Auftrag heißt, sei ein Segen. Und diejenigen, die beim Bibeltext aufgepasst haben, sagen doch, Moment, als erstes steht da doch, ich will dich segnen. Ja, das steht da, ich will dich segnen. Aber dieser Segen soll nicht nur bei Abraham bleiben und stecken bleiben, dass es nur für ihn irgendwie ist, sondern Abraham ist dafür bestimmt, dass dieser Segen weiter fließen kann, überfließen kann. Ist nicht nur dafür bestimmt, alles für sich zu haben, meins, 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 und die anderen können selber sehen, wie sie sind oder ja, wie sie Segen erfahren. Nein, Gott segnet Abraham, damit er ein Segen ist für andere und sogar für die ganze Menschheit. Was ist Segen? Segen ist ein Wort mit ziemlich vielen Bedeutungen, aber es geht eigentlich immer im Kern darum, etwas Lebensspendendes zu geben. Etwas, was vital macht, was vorwärts bringt, etwas, was gut ist, etwas, was schön ist. Segnen ist eigentlich Gottes Lieblingsbeschäftigung, wenn ich so in die Bibel schaue. Er segnet Fische und Vieh, sie werden fruchtbar. Er segnet den Ackerboden, der reichlich Frucht trägt. Er segnet den Verstand, der kluge Abhandlungen schaffen kann und tolle Dinge neu entdecken kann. Gott segnet das Herz und es kann mit Liebe und Mitgefühl unterwegs sein, empfinden, empathisch sein. Gott kann den Mund segnen, der Gutes redet, der Frieden stiftet, der tröstet. Er segnet Begegnung. Er segnet Hände, die schaffen können, die bauen können, die helfen können. Und wir? Wir sind Ebenbilder dieses Gottes, der so gerne segnet. Und darum ist es auch unsere Berufung, als seine Ebenbilder Segen zu sein und Segen weiterzugeben. Gottes Mission ist es, zu segnen, zu heilen, wiederherzustellen. Und unser Auftrag ist eigentlich, ihm darin zur Hand zu gehen. Und mit Abraham beginnt es. Mit Abrahams Kindern und Nachfahren soll es weitergehen, dass die ganze Erde gesegnet sein soll. Was ist also deine und meine Mission, unsere Mission als Gemeinde? Und wenn wir hier zu Abraham schauen, dann sind es zwei Dinge. Gehen und segnen. Wo soll ich sie erfüllen? Ich glaube, es beginnt da, wo wir einfach hingesetzt sind, wo wir hingestellt sind, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wann soll ich das tun? Herzlichen Glückwunsch, heute geht's los. Heute ist dein Tag. Und morgen auch und übermorgen auch. Nicht erst in einer Woche. Wann sollen wir unterwegs sein und Segen sein? Heute ist der Tag. Und dann gibt es ganz viele Einwände, die auch aus mir selber herauskommen und die sagen, oh, wer bin ich schon, dass ich losgehe und oh, ich bin überhaupt nicht schlau, ich bin überhaupt nicht geschickt, was kann ich schon? Und wir fangen schnell an zu sagen, ja, das überlasse ich mal den tollen, guten Leuten, die so ganz toll sind und ganz gesegnet und begabt und sonst irgendwie. Aber nein, wir sehen hier an Abraham, auch er war kein Superstar, er war kein ganz besonders begabter Mensch, sondern er war einfach ein ganz normaler Mann, der Gott begegnet ist. Nichts, was wir irgendwie lesen, was Abraham besonders getan hätte, als dass er auf Gott gehört hat und Gott vertraut hat. Und Gott spricht zu Abraham und sagt nicht, ja, also ich segne dich jetzt und wenn du dann verspürst, dass du genug Segen von mir abbekommen hast und wenn du dich mal einen richtig guten Tag hast, dann kannst du ja dich aufmachen und vielleicht auch mal jemand anderes irgendwie was Nettes tun. Sondern Gott sagt zu Abraham sogar, geh, mach es. Es ist sogar ein Gebot. Es ist keine Option, sondern dazu bist du geschaffen. Es ist deine Mission, ein Segen zu sein für andere. Und das fordert uns ganz persönlich heraus. Hast du schon mal Segen erlebt? Dann geh und sei ein Segen. Egal, was du tust oder wo du das auch tust, in deinem Job, in deiner Familie, wenn du unterwegs bist, wenn du Freunde triffst, sei ein Segen für andere. An Jesus können wir sehen, können wir uns orientieren, Jesus können wir anschauen und studieren, wie er mit Menschen umgegangen ist, Menschen geliebt hat und Menschen gesegnet hat. Mit Aufmerksamkeit, mit Demut, mit Eifer, mit Spaß, mit Dienstbereitschaft, ohne sich aufzuspielen und einfach die eigene Freude zu haben, ich bin geliebtes Kind Gottes. Wie bist du vielleicht schon gesegnet worden oder bist du gerade, dass du eher sagst, ich spüre gerade gar nicht, dass ich so ein gesegnetes Leben führe? Ich möchte euch einmal ein paar Fragen stellen und überlegt mal für euch, ob ihr darauf antworten könntet, ob ihr gesegnet seid oder nicht. Und zählt mal mit, bei wie vielen von diesen Fragen ihr sagen könntet, ja, habe ich schon mal erlebt, ich könnte sagen, ich habe schon mal Segen erfahren, ich bin ein gesegneter Mensch. Erstens, bist du in Sachen Bildung gesegnet? Du hast lernen können, du verstehst vieles. Das muss noch nicht die Superlative sein. Du kannst etwas begreifen, nachvollziehen, kannst dir Zugang zu Informationen verschaffen und kannst Neues lernen. Wenn du das bestätigen kannst, dann kannst du schon mal sagen, eins mitzählen. Zweite Frage, hast du eine trockene, warme und vielleicht sogar gemütliche Bleibe? Einen Platz, an dem du heimkehren kannst und dein müdes Haupt hinlegen kannst? Dritte Frage, hast du Freunde, Menschen, auf die du dich verlassen kannst? Viertens, hast du Geld? Vielleicht nicht viel, aber so, dass du über die Runden kommst und dir vielleicht sogar mal auch was Schönes leisten kannst? Fünftens, hast du Glauben, eine Gewissheit, von Gott gewollt und geliebt zu sein? Weißt du, dass der Vater im Himmel immer ein offenes Ohr für dich hat und dass Jesus für dich gestorben wäre, wärest du der einzige Mensch auf Erden? Dass sein Geist sogar in dir wohnt, damit du zu ihm gehören kannst und seiner Nähe gewiss sein kannst? Nächste Frage. Hast du Zugang zu Verkehrsmitteln? Ein Auto, ein Fahrrad, ein Laufrad, ein Busticket? Hast du gesunde Füße zum Laufen? Siebte Frage. Hast du Vergebung für deine Sünden? Kennst du die Erfahrung, dass du mit allem Versagen zu Gott kommen kannst, der dir verzeiht und dich in die Arme nimmt? Und achtens, hast du vielleicht geistliche Gaben, weil Gott sagt, du kannst Dinge so schön und das ist so cool, ich segne dich, ich gebe dir meinen Geist, um ganz besonders Dinge gut zu können und damit ein Segen zu sein für meine Familie und für andere Menschen? Habt ihr mal mitgezählt, wer von euch könnte sagen, dass er mehr als zwei von diesen Fragen mit Ja beantworten könnte? Mehr als drei? Mehr als vier? Wow, sind wir gesegnete Leute hier. Das ist ganz schön krass. Wir sind gesegnet, wenn ich mir das hier anschaue. Und für uns alle, die wir Segen erfahren haben, gilt, geh und sei auch ein Segen für andere. Für uns als Gemeinde, und das ist eine Frage, in die wir uns die nächsten Wochen auch mit beschäftigen wollen, da gab es eine lange Zeit später, nachdem Abraham aufgebrochen ist, eine Situation, wo Gott zu seinem eigenen Sohn gesagt hat, jetzt bist du dran und geh und sei ein Segen. Geh raus aus der himmlischen Herrlichkeit, geh hinab in einen dreckigen Stall mit deinen irdischen Eltern auf die Flucht. Aber dann geh in ein Haus hinein und sie werden das Dach abdecken, damit du einen Menschen heilen kannst. Geh in ein Haus hinein, wo kein anderer hineingehen möchte, weil dort ein verhasster Zöllner wohnt. Geh hin zu den Kindern, die anderen Leute versuchen, weg von dir zu halten, und segne sie trotzdem. Und dann sagte er zu Jesus, geh in ein enges Grab, aber geh danach hinaus aus diesem Grab und wir gehen zusammen in alle Welt, auch zu den Menschen in Stade. Und Gott und Jesus, sie suchen Abrahams und auch Sarahs, die Frau von Abraham, ganze Teams. Und die nennen wir dann Gemeinde und die senden wir mit diesem Auftrag. Und Gott spricht zu dieser Gemeinde, wir segnen euch. Geht und seid ein Segen. Und auch in der ganzen Bibel, auch im Neuen Testament, lesen wir noch von diesem Abraham. Und ich fand es lustig, ein Kommentator hat geschrieben, er stellt sich so vor, wie später im Himmel Abraham bei Jesus stehen wird und Jesus die ganzen Leute, die reinkommen, sagen wird, hier Abraham, das sind alles deine Kinder. Weil du gegangen bist und weil du ein Segen warst, sind diese anderen Menschen hier auch bei mir. Und diesen Segen, dieses Grinsen, das stellt sich dir jemand ganz besonders vor. Und auch bei Jesus, wenn wir den Stammbaum von Jesus anschauen, können wir lesen, von wem stammt Jesus ab, im Matthäus-Evangelium, in dem ersten Bericht, der besonders über Jesus in der Bibel schreibt. Und wo beginnt der? Beginnt der mit Adam? Ihr kennt die Antwort, nein. Beginnt er mit Noah? Auch nicht. Beginnt er mit Josef? Nein, auch nicht. Er beginnt mit Abraham, mit dem Mann, zu dem Gott gesprochen hat und den Gott gesandt hat. Und auch diese Worte nach Ostern, die Jesus sagt, sind eine Erinnerung daran, was Gott schon zu Abraham gesagt hat. Geht in die ganze Welt. Geht aus Land, Verwandtschaft und Familie vielleicht zurück, raus in die Welt und erzählt anderen Menschen von dem Evangelium, von der guten Nachricht, dass es einen Gott gibt, der segnen möchte, dessen Eigenschaft ist, zu segnen. Und er sich wünscht, in Beziehung zu sein, ganz persönlich mit seinen in sein Ebenbild geschaffenen Menschen. Die Aussendung der Gemeinde, von der wir im Neuen Testament lesen, ist nichts Neues, sondern eigentlich erneut das, wozu Gott schon ganz am Anfang in der Bibel aufruft. Sei in meiner Mission unterwegs. Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich finde, diese Geschichte von Abraham, die macht uns Mut. Egal, welches Alter wir hier haben, so ans Lebensalter, und egal, in welcher Situation wir sind oder wie wir uns gerade alt oder jung empfinden, ich glaube, dieses Beispiel, was wir hier sehen, ist, dass in Gottes Mission unterwegs zu sein, total belebend ist und jung macht und in Gemeinschaft führt. Keiner soll zurückbleiben, das ist Gottes Wunsch. Und er sagt, geht miteinander und segnet, macht zu Jüngern, tut, was immer nötig ist und wagt, was immer nötig ist. Schließt aufs Neue die Reihen und lasst Altes hinter euch. Geht aus den alten Geschichten raus und geht und seid ein Segen. Und bei Gott ist es oft nicht so, dass wir dieses Navi haben und sagen, ah, da soll ich lang und dann weiß ich ganz genau, in welche Richtung es geht, sondern es ist wie, ich sage immer so schön, wie bei einem Auto, was man erstmal in Bewegung kommen muss, damit man es überhaupt lenken kann. Das heißt, wir müssen uns auf den Weg machen und wirklich losgehen, damit Gott uns dann auch wirklich in die richtige Richtung lenken kann. Und wir sind herausgefordert zu gehen, um Gottes Segen in dieser Welt zu sein, zu erleben. Mit daran teilzuhaben, was er hier tun möchte. Und das sollen wir sein in einem Umfeld, was gar nicht so leicht ist. In einer säkularisierten Zeit und Gesellschaft. Ein sehr bekannter Sozialphilosoph, Charles Taylor, hat einmal folgend treffend ausgeführt: Wir bewegen uns in einer Welt des expressiven Individualismus. Also wir sind ganz stark darauf fokussiert in dieser Gesellschaft, die ganz eigensten Wünsche und Sehnsüchte einfach auszuleben, ohne Rücksicht auf Verluste und auf die anderen im Zweifelsfall. Und in dieser eigenmächtigen individuellen Selbstentfaltung ist das allerhöchste Gut eben diese Selbstentfaltung und der Wesenskern unserer postmodernen, säkularen Zeit. Eine Folge dessen, dass wir in einer Zeit leben, wo es eben nicht mehr das christliche Abendland ist, in dem wörtlichen Sinne, dass alle Menschen Christen sind und von der Bibel wissen und Jesus kennengelernt haben und doch viele Sehnsüchte unerfüllt bleiben und das Bedürfnis nach Sinn und Bedeutung auch zunehmen. Deswegen gibt es auch wieder einen Anknüpfungspunkt für uns, weil es doch auch immer wieder diese Aussagen gibt, es muss im Leben mehr als alles geben. Oder ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Ich möchte uns heute Morgen einladen. Einladen, eine Reise anzutreten, die wir als Gemeinde in den nächsten Wochen hier zusammen gehen wollen. Eine Reise, die das Potenzial besitzt, Gottes Mission kennenzulernen, tiefer zu entdecken und uns mit hineinnehmen zu lassen in diese Mission. Und ich glaube, dass das belebend sein kann, egal welches Alter du auch hast. Unsere Mission als Gemeinde haben wir einmal wie folgt formuliert. Begeistert von Christus und seiner Liebe gehen wir kreative Wege, um unseren Mitmenschen ein geistliches zu Hause zu ermöglichen. Und das ist so in unseren Worten formuliert, wie wir auch das, was wir hier bei Abraham oder im Missionsbefehl lesen, verstehen und umsetzen und leben wollen. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen in einer Predigtreihe und auch mit kleinen Gruppen, wo wir uns das vertiefen wollen, beschäftigen zum Thema Identität und Berufung. Wer sind wir als Gemeinde und wer wollen wir werden? Und wir wollen auch gleich das Abendmahl feiern. Das Abendmahl werden wir gleich dort bei der Tür austeilen und das wird dann hier ein bisschen wild sein und ein bisschen durcheinanderlaufen sein. Aber es ist ein Schritt, dass wir uns bewusst auf den Weg machen und zu Gott zu gehen, um zuallererst Segen zu empfangen, weil Gott ein Gott ist, der gerne segnen möchte und wir im Abendmahl schmecken und erleben dürfen, wie freundlich Gott zu uns ist. Und dann fordert uns das Abendmahl heraus, nicht nur stehen zu bleiben und zu empfangen, sondern wenn wir wieder weggehen, dass wir ein Segen sein sollen für andere. Egal, wo wir sind. Nicht erst ab nächsten Sonntag, sondern ab jetzt. Ab hier. Und ich würde sagen, nach dem Gottesdienst oder vielleicht schon im Gottesdienst geht es hier los, den anderen zu segnen, den anderen zu sehen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass wir, wenn wir Abraham anschauen dürfen, einen ganz normalen Mann sehen dürfen, den du angesprochen hast. Und dass wir sehen dürfen, dass wenn du sprichst, dass sich Dinge und Leben komplett verändern dürfen, Herr. Dass wir nicht mehr bleiben müssen, wer wir sind und wer wir waren und dass das nicht mehr zählt, was auch die Vergangenheit ist, sondern dass du Zukunft hast, dass du Mission hast, in die wir mit hineinkommen dürfen, die voller Leben und Vitalität steckt. Jesus, ich danke dir, ja, dass wir aus deinem Wort her sehen dürfen, dass du ein Gott bist, der gerne segnet und gerne gibt und ja, unendlich liebt. Und ich danke dir, dass du uns zutraust und berufen hast, mit in dieser Mission auf dieser Welt unterwegs zu sein, Herr. Dass du uns das zutraust und uns mit hineinnimmst und wir durchfließend sein dürfen von deinem Segen, Herr. Herr, und ich bete, dass du uns mutig machst, deinen Auftrag zu erfüllen. Dass du uns zeigst, an welchen konkreten Situationen wir dieser Segen für andere sein dürfen. Sei es in der Familie, in dem Freundeskreis, unterwegs, auf der Arbeit, in der Schule, wo immer wir auch sind, da willst du auch sein, Herr. Danke, guter Gott, dass du bei uns bist. Amen.